Man glaubt es ja nicht, dass sowas geht, aber es geht. Die Predigt, die ihr heute hört, die stammt zu großen Teilen oder in wesentlichen Teilen von einem Göttinger Professor, der in interreligiösen Kontakten arbeitet, und ich fand die Predigt heute richtig spannend. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr werdet es aber noch merken. Predigttext, 1. Johannes 5, 1 bis 4. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der ihn geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote tun. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn jeder, der aus der Welt geboren ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt, unser Glaube. Wiederholen Sie mal, Müller. Ziemlich komplizierte Worte. Ich habe sie mal versucht, in meinen Worten wiederzugeben. Das ist jetzt keine Übertragung, sondern ein Versuch, etwas plastischer zu machen. Glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Dann bist du aus Gott geboren, ein Kind Gottes. Wer Gott liebt, liebt auch Christus. Und jeder, der Gott liebt, liebt auch seine Schwestern und Brüder. Und jeder, der das nicht tut, liebt auch Gott nicht. Schwestern und Brüder lieben? Was heißt denn das? Es heißt, zum einen damit auch Gott zu lieben. Und es heißt vor allem, seine Gebote zu halten. Also, Gott lieben, wie kann ich das? Ich zeige ihm meine Liebe, indem ich seine Gebote halte. Gottes Gebote sind leicht zu halten. Sie überfordern mich nicht. An dieser Stelle ein kleiner Einschub, weil darauf will ich später gar nicht mehr eingehen. Sie überfordern mich nicht. Sie sind leicht zu halten. Erlebe ich das nicht anders? Nicht töten, okay, das geht ja gerade noch. Nicht Ehe brechen, das ist schon schwerer, weil Jesus definiert das so, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr die Ehe gebrochen. Das geht mal ganz schnell. Nicht lügen, das ist fast unmöglich. Auch wenn man nicht rigoros und lieblos sein will, wie sich mancher dann auch gerne so für sich selber rausredet. Und doch, ich muss mir immer wieder klar machen, dass Gottes Gebote zu mir aus Liebe gegeben sind. Nicht, um mich zu reglementieren, sondern aus Liebe zu mir, damit mein Leben gelingt, damit ich frei werde von eigenen schädlichen bis tödlichen Begierden. Und dann begreife ich, Gottes Gebote sind ein Segen und machen mein Leben leicht. Deshalb sind Gottes Gebote leicht. Aber wieder zurück zu den Aussagen unseres Textes. Es kommt ja noch stärker, als dass Gottes Gebote leicht sind. Es heißt da, jeder Christ besiegt die Welt. Grundlage für unseren Sieg ist unser Glaube. Das heißt ja, der Glaube an Christus als unseren Herrn und Erlöser, das Lieben Gottes und die Liebe zu unseren Mitmenschen, vor allem den Mitchristen, all das besiegt die Welt. Das wird auch das Wesentliche dieser Predigt ausmachen. Wie kann man das auf die Reihe kriegen? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt besiegt. Welch eine gewaltige Aussage. Sie ist sozusagen die Zielaussage in diesem Text aus dem 1. Johannesbrief. Aber wie kann das gelten? Der Glaube soll stärker sein als alles, was die Welt zu bieten hat. Und gemeint ist hier wirklich alles, was die Welt an Verführerischem, an Macht, an Egoismus zu bieten hat. Der Missbrauch von Macht, die Verführung durch Propaganda, ein egoistisches nur an sich selbst denken, eigenes Wohlergehen, Konsum, Geld, ist das nicht das, was die Welt zu beherrschen scheint? Ich habe den Eindruck, dass manchmal weit mehr als die Hälfte aller Nachrichten, die uns durch Fernsehen und Zeitung präsentiert werden, Nachrichten von schlimmen Verhältnissen und schlimmen Ereignissen sind, von Krieg, Unterdrückung und Leid. Und all das Negative soll durch den Glauben besiegt sein? schön langsam eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob euch beim Hören des Textes, beim ersten Lesen aufgefallen ist, dass in diesem Text viele Worte wiederholt werden. Und keins dieser wirklich wichtigen, prägenden Worte in diesem Text kommt nur einmal vor. Da ist am Anfang und am Schluss vom Glauben die Rede. Das ist gleichsam der Rahmen des Textes. Einmal der Glaube, dass Jesus der Christus ist und damit zusammenhängend der Glaube, der die Welt besiegt. Und dann ist in diesem Text auch vom Geborenwerden die Rede, vom aus Gott geboren werden. Zweimal im ersten und im fünften Vers wird gesagt, dass wir als glaubende Menschen die sein können, die aus Gott geboren sind. Dass wir also einen ganz anderen, einen viel höheren Ursprung haben können als nur unsere natürliche Geburt. Und dann ist von Geboten die Rede. Dreimal ist davon die Rede, dass Gebote gehalten werden sollen. Aber über allem steht, allein fünfmal geht es um die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus, der Liebe zu den anderen Kindern Gottes und die Liebe, die sich darin ausdrückt, dass wir Gottes Gebote in unserem Leben umsetzen. Und alle diese Worte und Begriffe, die hängen miteinander zusammen und sie ergänzen und erklären sich eigentlich gegenseitig. Es ist schon eine besondere Sprache hier im Johannesbrief, eine Sprache, die gleichsam um die verschiedenen Begriffe kreist, eine Sprache, wie wir sie immer wieder im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen finden. Dabei muss man wissen, es ist nicht so wichtig, aber vielleicht ganz interessant, dass das Evangelium und auch die Briefe keinen Absender haben. Also wir wissen, sie sind anonym geschrieben. Wir wissen nicht definitiv, dass sie von Johannes sind, aber schon ganz früh in der Kirchengeschichte hat man angenommen, dass so Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, gesprochen und geschrieben haben könnte. Es steht ein ganz eigenständiges theologisches Denken dahinter, das zentral von dem immer neuen Nachdenken darüber geprägt ist, was es bedeutet, dass in Jesus Christus Gott selbst mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Kraft, mit seiner Hinwendung zu uns in die Welt gekommen ist. Und das ist gleichsam auch der innere Anker unseres Textes. Das, was gewichtig am Anfang steht, der Glaube, dass Jesus der Christus ist. Vielleicht erscheint uns das auf den ersten Blick simpel, dass Jesus der Christus ist. Also der Gesalbte Gottes, der von Gott in die Welt gesandt worden ist. Und wir haben das ja, ich wusste nicht, dass Moni das vorhat, aber es passte sehr gut vorhin in unserem Glaubensbekenntnis ja auch schon gesagt. Ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und das können wir formelhaft beten, weil wir es auswendig gelernt haben, aber wir können es auch aus tiefer Überzeugung beten. Denken wir über sowas noch nach? Der Verfasser des Johannesbriefes, der seinen Brief ungefähr um 100 nach Christus schreibt, musste erleben, dass es eben nicht selbstverständlich ist, das, was wir so in unserem Glaubensbekenntnis sagen. Er steht einer religiösen Strömung gegenüber, die Christus ganz einseitig als den himmlischen und nicht den irdischen versteht. Gottes Sohn, aber so mit dem wahren Mensch hatten sie es nicht so. Als einen, der nur zum Schein einen irdischen Leib angenommen hat, um in den Menschen einen göttlichen Funken zu wecken, der sie zu einer göttlichen Erleuchtung und Erkenntnis führt. Und sowas heißt im Griechischen dann Gnosis. Das Verheerende dabei, mit dieser Lehre fühlen sich die Menschen, die dieser Gruppe angehören, schon hier in ihrem Leben aus den irdischen Fesseln befreit, sodass sie sich um die irdischen Verhältnisse gar nicht mehr groß zu kümmern brauchen. Sie sehen sich als die erleuchtete Elite an. Und damit bleibt die Liebe zu den Mitbrüdern und Schwestern, besonders zu den Bedürftigen, auf der Strecke. Kleiner Einschub von mir. Achten wir also auch darauf, dass auch wir uns nicht für die christliche Elite halten, damit auch unsere Liebe zu den Mitbrüdern und Schwestern nicht auf der Strecke bleibt. Unser Briefschreiber stellt drei fundamentale Aussagen, drei fundamentale Überzeugungen gegenüber, die unabdingbar zum christlichen Leben gehören. Den Glauben, dass Gott in Christus ganz Mensch geworden ist. Die Liebe, die Gott und uns umschließt und die im Weg Jesu verankert ist. Und das Leben mit den Geboten, die sich aus der Liebe Gottes zu uns ergeben. Das Erste. Der Glaube, dass Gott in Jesus ganz Mensch geworden ist, ist die größte Provokation und gleichzeitig der größte Schatz des christlichen Glaubens. Im Johannesevangelium steht es zentral im ersten Kapitel. Das Wort, und mit dem Wort ist hier Gottes ewiger Wille gemeint, wurde Fleisch. Er wurde also ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit allem, was zum Menschen an Schönem und Schweren gehört. Das Wort wurde Jesus Christus. Eine Pastorin wurde einmal von einer Muslima gefragt, wie versteht ihr das, dass Gott ganz Mensch geworden sein soll? Hast du einmal eine Geburt erlebt? Das ist nichts Ästhetisches. Da gibt es Blut, da gibt es Schmerzen. Und so soll Gott in die Welt gekommen sein? Und die Pastorin antwortete, ja, genau so ist es. In diese irdische Niedrigkeit ist Gott in die Welt gekommen. In dem Baby Jesus, in dem jungen Jesus, in dem Wanderprediger Jesus. Er ist aufgewachsen wie wir. Er hat lernen müssen, hat Freude und Schmerzen, Erfolg und Verlust erfahren. Und eben damit ist er an unserer Seite, ist er einer von uns, ist er unser Bruder geworden. Und er hat von Gottes Nähe gesprochen, hat seine Liebe Gottes zu allen gebracht, die ihm begegneten. Er hat Anhänger gefunden und er ist verraten worden. Er hat für Gerechtigkeit gekämpft und er ist verurteilt worden. Er hat den erniedrigsten Tod erlitten, den Tod am Kreuz, und ist seinen Jüngern zu Ostern als der Lebendige begegnet. Das Kreuz, an dem er den Tod erlitt, wurde so zum Zeichen der Solidarität, zum Zeichen des Mitleidens Gottes mit allen Leidenden. Es wurde zum Zeichen des Trostes in Leiden, in Not, in Tod. Und das ist für Nichtchristen etwas sehr Provozierendes. Das passt in die wenigsten Weltreligionen rein. Und wie provozierend das ist, wurde jetzt in anschaulicher Weise von dem Muslim Navid Kermani, dem Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, sichtbar gemacht. Unter dem Titel Ungläubiges Staunen hat er ein Buch über das Christentum geschrieben. Es begegnet der christlichen Botschaft und ihren Kunstwerken, in denen der Kreuzestod immer wieder ein Thema ist, mit Unglauben. Im Koran steht ja was ganz anderes. Da steht, dass Jesus, den gibt es ja da auch als Prophet, nicht wirklich gekreuzigt wurde, denn Gott kann doch nicht seinen Gesandten einem so schändlichen Tod preisgeben. Aber er begegnet den Kunstwerken auch mit großer Faszination. Er erkennt, wie tief verbunden und mit zentralen Erfahrungen des Menschseins die christliche Botschaft in ihrem Kern ist und wie das gerade in den Kreuzesdarstellungen zum Ausdruck kommt. Die erste wichtige Aussage ist also Glaube. Glaubst du, dass Jesus der Christus ist, aus Gott geboren? Das ist nicht so selbstverständlich, wie wir es vielleicht meinen. Ich hatte mal Kontakt mit einem Pfarrer, sehr nett, sehr freundlich, der mir dann aber irgendwann sagte, ach ja, das mit Christus als dem Sohn Gottes, das glaube ich ja nur nicht. Ich frage mich, wie der Mann seine Arbeit macht. Und ich muss sagen, ich habe seit dieser Zeit, seitdem ich ihm so begegnet bin, ganz, ganz oft für diesen Mann gebetet. Was soll ich auch sonst machen? Ich habe gebetet und ich bete immer noch, dass dieser Mann mal begreift, wer dieser Christus wirklich ist, dieser von Gott Gesandte. Das Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Die erste starke Aussage, also Glaube. Und die zweite fundamentale Aussage, die zweite fundamentale Überzeugung, die unser Text ausspricht, handelt von der Liebe. Der Liebe, die Gott und uns umschließt und die im Weg Jesu verankert ist. Man kann vielleicht nicht direkt sagen, dass der erste Johannesbrief ein Liebesbrief ist. Aber mit Sicherheit ist er ein Brief von der Liebe. Manche unter uns werden die Worte kennen, die im vorausgegangenen Kapitel des ersten Johannesbriefes stehen. Beispielsweise, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Eine weitere, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Oder die Furcht ist nicht in der Liebe oder lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Alles Verse aus diesem Johannesbrief. Welche tiefe Erfahrung, welche tiefe Überzeugung, welche positive Erwartung steckt in diesen Worten? Nun ist es einfach, von Liebe zu reden, aber meine Überzeugung ist, Liebe muss man tun. Liebe ist nicht etwas, wir haben jetzt im Hauskreis das Thema Ehe gehabt. Und dabei wurde sehr deutlich, Liebe ist nicht was, was man fühlt, sondern Liebe ist etwas, was man will. Und ich könnte jetzt so ein paar, ich könnte so ein paar Zitate aus diesem Hauskreisheft zitieren und ich lese euch mal so das eine oder andere vor. Da heißt es, in 1. Korinther 13,4 lesen wir, dass Liebe gütig ist. Es geht immer hier um die eheliche Liebe, aber das gilt auch ganz allgemein für die Liebe, denke ich. Liebe ist gütig. Das bedeutet, das Wohlergehen des anderen zu suchen, großzügig und freundlich zu sein und immer nach dem Besten für den anderen zu trachten. Trivial, aber schwer durchzuführen. Oder was ist Liebe? Die Definition von Liebe ist einem bestimmten Sinn Selbstlosigkeit. Nicht ich will etwas haben, sondern ich bin dafür da, dass der andere etwas von mir hat. Und in der Ehe oder wenn wir lieben, konzentrieren wir uns auf den anderen und trachten auf dessen Wohlergehen und Nutzen. Oder ein Kernsatz, wer seinen eigenen Körper liebt, der sitzt nicht nur herum, hält Händchen mit sich selbst, streichelt sich und sagt, oh, ich liebe dich. Darum geht es überhaupt nicht. Dich selbst zu lieben heißt, dich selbst zu beschützen, dich zu ernähren, auf dich Acht zu haben. Und wir sollten unsere Ehefrauen oder unsere Mitmenschen nie für selbstverständlich nehmen, niemals ihre Schwächen missbrauchen und sie öffentlich bloßstellen, sie niemals verspotten oder ihnen Dinge antun, die sie verletzen. Wir sollen sie so lieben, wie wir uns selbst lieben. Ein paar Definitionen zur Liebe, das wusstet ihr ja schon alles. Von Liebe zu reden ist einfach, Liebe aber muss man tun. Wir können mit diesen Worten, mit den obigen Versen, den ganzen Weg Jesu nachgehen und sie bei ihm ins Leben umgesetzt finden. Wenn nämlich Jesus traurigen und leidtragenden Trost zuspricht, wenn er die selig preist, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wenn er einfache Menschen in seine Nachfolge ruft, darunter sogar solche ehemaligen Betrüger wie den Oberzöllner nach Zachäus. Wenn er Menschen heilt von ihren Krankheiten ebenso wie von ihren seelischen Lasten. Wenn er die Feindesliebe nicht nur predigt, sondern sie praktiziert und noch am Kreuz für seine Feinde betet. Wenn er die verstörte Jüngerschar zu Ostern neu aufrichtet. Wenn er ihnen zu Pfingsten seinen Heiligen Geist schickt, damit sie reden und handeln können wie er. Das ist Liebe tun, so wie es Jesus vorgelebt hat. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es ist die Liebe, die von Gott kommt und die uns leiten und prägen soll. Und umgekehrt gilt, wie es in unserem Text in Vers 2 heißt, wenn wir Gottes Kinder lieben, und das sind unsere Mitmenschen, unsere Schwestern und Brüder nah und fern, dann kann man daran erkennen, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und damit sind wir bei der dritten fundamentalen Aussage. Glaube, Liebe und jetzt geht es um die Gebote. Gottes Liebe konkretisiert sich in der Nächstenliebe. Sie konkretisiert sich darin, dass wir in jeder Lebenssituation überlegen sollen, was heißt denn hier jetzt Liebe zu Gott? Was heißt hier Liebe zum Nächsten? Und dass nicht leere Floskeln sind, sondern dass wir nach Gottes leben und sie tun. Das ist auch nicht neu. Das kennen viele schon von diesen kleinen Armbändchen, dieses What would Jesus do? Das ist ja gar nichts anderes. Aber was sind denn diese Gebote im Einzelnen? Ich könnte jetzt einfach die 10 Gebote aufzählen. Und vielleicht noch besser nach Luthers Auslegung im kleinen Katechismus dazu sagen, es soll nicht bei den Verboten bleiben, sondern da soll nicht nur stehen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, sondern auch immer ganz positiv sagen, worauf es ankommt, nämlich Leben zu schützen, zu helfen und zu heilen, den Partner, die Partnerin zu achten und zu ehren, das Vermögen der anderen zu schonen und nach Möglichkeit vermehren, von anderen Gutes reden und alles zum Besten kehren. Aber besser noch, als auf die 10 Gebote zurückzugreifen, ist es, auf Jesus selbst zu hören. und uns die Worte aus seinem großen Gleichnis vom Endgericht vor Augen zu stellen. In ihm sagt Jesus von den Gerechten: Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Brot für die Hungrigen weltweit, Aufnahme für die Fremden hier bei uns, Kleidung für die, die in Flüchtlingslagern frieren, Zeit für die kranken Freundinnen und Freunde, Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen, die sich einsetzen für die Gefangenen weltweit. Jeder von uns kann sich vorstellen, wie solch ein persönlicher Einsatz für all die leidenden und bedürftigen Kinder Gottes wichtig ist, wie sie der erste Johannesbrief nennt. Im Moment beschäftigt uns ja ganz besonders die Flüchtlingsfrage. Und der Autor dieser Predigt hat mitgewirkt an einer Erklärung des Runden Tisches der Religionen in Deutschland. Und ich fand das ganz interessant, was dabei rauskam. An diesem runden Tisch der Religionen in Deutschland sind Vertreter des Zentralrats der Juden, der christlichen Kirchen, der muslimischen Verbände, der Deutschen Buddhistischen Union und der Bahá'í-Religion beteiligt. Und in ihm nehmen sie zu den wichtigen gesellschaftlichen Fragen gemeinsam Stellung, so wie sie sich aus der Sicht der Religionsgemeinschaften darbieten. Und zur Flüchtlingsfrage haben sie dazu ihre heiligen Schriften befragt. Es ging ihnen darum zu zeigen, dass die Aussagen der heiligen Schriften der Religionen im Blick auf Fremde, auf Bedürftige und auf das Verhältnis der verschiedenen Völker zueinander ganz eindeutig sind. Die Christen sagen, wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollte ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Gibt uns das zu denken? 3. Mose 19, 33 bis 34 steht das. Oder Jesus spricht: Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen oder nicht aufgenommen. Und was ihr für meine geringsten Brüder und Schwestern getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder nicht getan. Matthäus 25. Aus dem Koran: O ihr Menschen, wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Verbänden und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der angesehenste von euch bei Gott, das ist der Gottesfürchtigste von euch. Gott weiß Bescheid und hat Kenntnis von allem. Die Bahá'ís sagen: Die Erde ist eine Heimat. Alle Menschen sind ihre Bürger. Und der Buddhismus sagt: Sieh jeden Bittenden als deinen spirituellen Meister an. Die Aussagen unserer heiligen Schriften im Blick auf Fremde, auf Bedürftige und auf das Verhältnis der verschiedenen Völker zueinander sind eindeutig. Sie entsprechen der zentralen Aussage der Menschenrechtserklärung: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für Menschen, die in der Tradition ihrer Religion leben, sind sie verbindlich. Fremdenfeindlichkeit und Fanatismus dürfen niemals religiös begründet werden. Für die Religionsgemeinschaften ergeben sich in der gegenwärtigen Flüchtlingskrise folgende Maßstäbe. Bei allen notwendigen Maßnahmen ist die Würde jedes einzelnen Menschen und die Perspektive eines gelingenden Zusammenlebens national und international zu achten. Das gilt für die Bekämpfung der Fluchtursachen ebenso wie für die Versorgung in den Flüchtlingslagern der verschiedenen Länder, für die Aufnahme in Deutschland und auch für unvermeidliche Rückführungen. Alles, was einem Willkommensklima in unseren Gemeinden und unserer Gesellschaft dient, in Begegnung, Verständigung und Kooperation, unterstützen wir aus tiefster Überzeugung. Worte, über die man tief nachdenken kann und muss, die aber sehr wohl in ganz engem Zusammenhang zu unserem Text stehen. Ich kehre aber nochmal zurück zum Anfang dieser Predigt, zu dieser merkwürdigen Aussage, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt besiegt. Dieses Wort aus unserem Text mag uns im Blick auf all die Bosheit, die es in der Welt gibt, immer noch zu groß erscheinen. Aber die Überzeugungen, die in den Wurzeln des Christentums gegründet sind und die den spezifischen Beitrag des Christentums zu einem solchen Sieg zum Ausdruck bringen, hat unser heutiger Bibeltext gezeigt, dass wir erstens aus dem Glauben leben, dass Gott in Jesus ganz Mensch geworden ist und an unsere Seite gekommen ist, und dass zweitens wir von der Liebe getragen sind, die Gott und uns umschließt und die im Weg Jesu verankert ist, und dass wir drittens zum Leben mit den Geboten angeleitet werden, die sich aus der Liebe Gottes zu uns ergeben. So viel vielleicht als Zusammenfassung. Das ist aber immer noch keine genaue Antwort auf meine Frage. Ich habe zunächst die Aussage, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, ganz ehrlich so nicht verstanden. Wenn ich in die Welt hineinschaue, wo ist denn da der Sieg des Glaubens? Wer siegt denn in dieser Welt? Das Kapital, die Macht, die Brutalität, die Unterdrückung? Da ist wenig zu erkennen vom Sieg des Glaubens der Christen. Aber bei Gott klingt dieser Begriff Sieg anders als bei mir. Da gibt es Christus. Und ich erinnere dran, als Christus gefangen genommen wird, sagt er zu seinen Jüngern, wenn ich wollte, ich könnte Legionen von Engeln herbeirufen. Und ratet mal, wer diese Schlacht gewinnen würde. Aber das macht er nicht. Das macht er nicht, weil sein Sieg anders aussieht. Sein Sieg durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung sieht zunächst aus wie eine Niederlage. Und erst nach dieser Auferstehung begreift man, dass diese scheinbare Niederlage ein Sieg ist, der ganz anders aussieht, als wir ihn uns vorstellen. Und dann kommt zu diesem anfänglichen Missverständnis vom Sieg und Überwinden auch etwas dazu, dass ich das falsch verstehe. Sieg bedeutet ja nicht beherrschen. Sieg bedeutet was ganz anderes. Es steht in Markus 10, Vers 42, ein Kernsatz dazu. Ihr wisst, wie Herrscher sich alles unterwerfen, ihr aber sollt dienen. Sieg durch Dienst. Eine spannende Aussage. Aus dieser Perspektive verstehe ich nun den Satz, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, völlig anders. Wer glaubt, liebt Gott. Wer Gott liebt, liebt seinen Nächsten. Wer seinen Nächsten liebt, der hilft, fördert, heilt, sättigt, kleidet ihn. Und das ist absolut gegen das Prinzip der Welt. Das Prinzip der Macht, des Beherrschens, des Raffens, des Egoistischen. Dagegen provoziert unsere fröhliche Selbstbeschreibung, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, etwas ganz anderes. Ein Sieg, der die Welt überwunden hat, ist ja nicht ein Sieg, der die Welt beherrscht, wie gesagt. Und gute Beispiele für ein Überwinden ist so etwas wie das Überwinden einer schweren Krankheit oder das Verwinden einer tiefen Kränkung oder das Verzeihen der Kinder bezüglich der Unterlassungen der Eltern. Oder das neue Glück in einer Beziehung, wenn einer seine Sucht beendet hat. Oder wenn unsere Feindbilder verblassen, weil wir einander helfen können. Und so begreife ich jetzt, so kann durch unseren Glauben das Prinzip der sündhaften Welt besiegt werden, bis einmal Jesus wiederkommt und seinen Sieg durch seine Herrschaft vervollkommnet. Amen.